So, wir fangen mit was Schönem an.
Ja?
Die Zugvögel kommen wieder.
Nice.
Ja, echt nice. Das ist immer so ein Anzeichen von Frühling und auch sehr sportlich, wie die das machen. Jedes Mal toll, wie die das hinkriegen. Ja, es sitzen eben nicht alle wie du, Kakadu, so briesig und faul im Studio und überwintern.
Von wegen. Du spinnst wohl.
Nee, du hast wirklich ganz schön viel Winterspeck an dir dran. Und ganz ehrlich, ich hab dich wirklich lange nicht fliegen sehen. Ja, geht ja offensichtlich noch, aber tausende Kilometer in den Süden und zurück, ne?
Tja, also, ich weiß nicht recht.
Ich auch nicht. Du bleibst lieber bei uns. Nachher findest du den Weg nicht zurück, das wär's ja noch, oder? Kakadu auf dem Weg aus dem Süden, falsch abgebogen. Nee, aber die anderen, die trudeln jetzt wieder ein. Herzlich willkommen. Und zu euch rufen wir das natürlich auch. Herzlich willkommen. Wir haben einen Vogel, aber der ist ziemlich gut.
Kakadu!
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
Mit Patricia. Und jetzt wird's auch schon direkt ernst, denn natürlich spielt die ganze Situation in der Ukraine bei uns im Kakadu-Podcast heute auch eine ganz große Rolle. Das Thema beschäftigt uns alle sehr doll. Russland hat die Ukraine angegriffen und viele machen sich Sorgen und sagen natürlich, Krieg, das geht echt gar nicht. Täglich gibt es Demonstrationen überall auf der Welt für Frieden und als Zeichen der Solidarität, also dass man an der Seite der Ukraine und der Ukrainerinnen steht. Am letzten Wochenende waren auch in Berlin hunderttausende Menschen auf der Straße und rund um das Brandenburger Tor versammelt. Und unser Kakadu-Podcast-Co-Moderationskind Emil, der ist 11 Jahre alt, der war auch dabei. Hallo Emil.
Hallo.
Erzähl doch nochmal von der großen Demo. Du warst da mit deiner Mutter und deinem Bruder.
Ja, es war auch schon krass, weil es waren ja eigentlich nur 20.000 Leute angesagt. Und dass dann eine halbe Million oder fast eine halbe Million kam, das war schon krass. Aber trotzdem, die meisten haben auch Masken und sowas eingehalten, also musste man sich nicht so wegen Corona keine Sorgen machen, eher halt wegen dem Ukraine-Konflikt.
Auf jeden Fall, deswegen sind einfach wirklich wahnsinnig viele gekommen zum Brandenburger Tor und die ganze Straße davor war voll bis hinter die Siegessäule in Berlin. Emils Freund Milan, der war auch mit und den habe ich jetzt auch am Telefon. Hallo Milan.
Hallo.
Und du wiederum hast Verbindung in die Ukraine. Ihr habt für 3,5 Jahre in der Ukraine gelebt und ihr seid gerade erst zurückgekommen. Erzähl doch mal, wie das kam und was ihr da gemacht habt.
Also wir waren zuerst eigentlich für 2 Jahre in die Ukraine ziehen. Da hatte meine Mutter bei der GIZ gearbeitet. Danach hat sie aber eine Stelle bei der Europäischen Botschaft bekommen und deshalb sind wir noch länger da geblieben. Eigentlich wollten wir noch bis Sommer da bleiben, aber dann mussten wir sehr schnell aus dem Land rausgehen und weil es eben nicht mehr so sicher war.
Das heißt aber, du kennst dich da tatsächlich aus. In welcher Stadt habt ihr gelebt?
In Kiew.
Wenn du dir jetzt die Bilder anschaust, erkennst du deine Stadt noch oder guckst du dir das gar nicht an tatsächlich im Fernsehen?
Wir gucken uns das gar nicht an. Wir haben auch das Radio aus und gucken keine Nachrichten, weil wir das nicht sehen wollen, wie schlimm es ist, weil wir haben ja wirklich da gewohnt und wissen, wie es normal dort aussieht. Und das ist schon sehr krass für uns.
Emil, du sprichst mit deinen Eltern viel über Politik, weil dich das sehr interessiert. Und du hast ja auch eine Beziehung zu Russland in dem Fall. Deine Mutter kommt aus Russland. Was denkst du denn, wenn du derzeit von dem unfassbaren Krieg hörst und was siehst?
Also auch, weil wenn meine Mutter aus Russland kommt und so, wir sind eigentlich auch eher auf der Seite, dass die Ukraine unschuldig ist und das einfach nicht okay ist, dass Putin da Krieg anfängt. Ich finde es auch natürlich vielleicht nicht so schlimm wie Milan, weil der hat ja dort gelebt, hat dort immer noch Freunde und deswegen, aber trotzdem finde ich es schon echt schlimm und traurig.
Du hast das eben schon gesagt, Milan hat noch Kontakte in die Ukraine. Milan, was hörst du denn von da?
Ich habe jetzt gerade keine so richtigen Kontakte mehr, weil ich versuche einfach, also nicht so richtig daran zu denken, weil es einfach richtig krass für mich ist, dass da, wo ich 3,5 Jahre gelebt habe, jetzt plötzlich Krieg ist und das gefährlich ist, sehr gefährlich ist, da zu leben und dort Raketen einschlagen. Eigentlich möchte ich darüber jetzt nicht sprechen.
Okay. Wie reden denn eure Eltern mit euch über dieses Thema? Ich meine, Milan, ihr habt dort gelebt. Emil, du hast auch Verbindungen nach Russland, in das Nachbarland der Ukraine. Die, die jetzt die Ukraine anrufen, wie unterhalten die sich denn mit euch darüber?
Die meisten reden genauso wie wir und sind schockiert und haben Angst. In Russland sind sie eher wütend, weil sie es ja nicht so richtig betrifft.
Milan, wie ist das bei euch zu Hause?
Meine Mutter erklärt mir manchmal, wie die Lage da in der Ukraine gerade ist, aber eigentlich sprechen sie nicht so viel. Sie schreibt mit ihnen und ja, versucht Lösungen zu finden, wie sie über die Grenze kommen können oder in anderen Ländern, also da in der Nähe von der Ukraine, wo die Leute dann erst unterkommen können.
Ihr seid ja Freunde, ihr beiden, Emil und Milan. Jetzt hat Emil Verbindung nach Russland, seine Mama, seine Oma. Und du, Milan, hast eigentlich Verbindung in die Ukraine. Das sind ja die zwei, die gerade sich gegenüberstehen in diesem Krieg. Ist das eigentlich jetzt auch ein Problem für euch als Freunde, dass ihr Verbindung zu den beiden Ländern habt?
Ich stehe auch, wenn ich eher Verbindung zu Russland habe, auf der Seite der Ukraine. Und eigentlich ist das kein Problem für uns.
Milan?
Wir sind ja eigentlich der gleichen Meinung.
Vielen Dank, Emil und Milan. Beide 11 Jahre alt, beide waren am Wochenende auf der großen Antikriegs- und Ukraine-Unterstützer-Demonstration in Berlin und beide haben persönliche Verbindung nach Russland bzw. in die Ukraine. Vielen Dank an euch. Emil, wie sagt man denn auf Russisch Tschüss?
Пока.
Und Milan, wie sagt man auf Ukrainisch Tschüss?
До побачення.
Das sage ich dann auch. Tschüss, ihr beiden. Viele Menschen aus der Ukraine sind wegen des Krieges, wegen der Bombardierung und Angriffe auf der Flucht aus dem Land. Gerade Familien mit Kindern versuchen, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Und darüber sprechen wir in diesem Kakadu-Podcast auch noch. Und zwar mit Sherif, den kennt ihr als Kika, Logo-Moderator. Und der ist gerade an der ukrainischen Grenze, um von dort zu berichten. Und da schalten wir später im Podcast auch nochmal hin. Aber erstmal gucken wir uns an, was noch alles passiert in eurem Leben. Neu in meinem Leben heißt nämlich die Kakadu-Rubrik und ganz neu bei Ida ist tatsächlich ein altes Pony.
Mein Name ist Ida, ich bin 11 Jahre alt und neu bei mir ist, dass ich ein Pflegepony habe. Also ein Pflegepony ist ein Pony, um das man sich dann halt kümmern kann, das einem aber nicht gehört. Sie heißt Eranza und sie ist im Winter eher sehr dunkel. Und eher so schwarz, grau und im Sommer wird sie halt auch weißer. Sie ist eigentlich freundlich, kriegt aber nicht mehr so viel mit, weil sie schon sehr alt ist. Darum, wenn ich komme, erschrickt sie sich auch manchmal, weil sie so in ihren Gedanken ist, dass sie das gar nicht mitkriegt. Dann rede ich halt ein bisschen, dass sie sich nicht erschrickt, dass sie mich auch hört, dass ich mich nicht so anschleiche. Also man kann sie leider nicht mehr reiten, aber ich habe ihr auch schon einen Trick beigebracht. Sie kann mit dem Kopf nicken. Auf dem Reiterhof haben wir auch ein Pferd und da stand auch das Pony. Und dann habe ich mir halt auch ein bisschen Gedanken gemacht, warum sich keiner darum kümmert. Also ich habe meinen Stiefvater gefragt, der kennt die Besitzerin. Und der hat sie dann gefragt, ob ich mich um sie kümmern kann. Immer wenn wir rausfahren, wir fahren jeden Samstag raus, dann hole ich sie und putze sie und gehe auch manchmal mit ihr spazieren. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt schon ein bisschen besser geht, weil sie jetzt halt auch Zuwendung kriegt und sie jetzt halt auch nicht so alleine ist. Es ist ein sehr schönes Gefühl, einfach eine Verantwortung zu haben und ich glaube, der gefällt das halt auch und ich finde es sehr schön, dass ich ihr helfen kann und auch was mit ihr unternehmen kann.
Toll, ein bisschen stimmt ja also doch der Satz, dass das Leben ein Ponyhof ist, zumindest bei Ida. So, wir hatten hier im Kakadu ja neulich erst einen Dieb, ich spule mal zurück. Hier war doch eben noch eine Schokolade. Wo ist die?
Ich weiß gar nicht, wovon du redest.
Ey, Kakadu, warst du das? Das warst du. Das ist doch wieder typisch. Man sagt das ja schließlich auch. Diebischer Kakadu.
Von wegen.
Der diebische Kakadu. Am Ende war es dann die diebische Elster. War neulich Thema bei uns hier im Kakadu-Podcast-Update. Und um Diebe geht es heute auch in unserer Kinderfrage. Also echte Diebe.
Hi, ich bin August, 8 Jahre alt. Und meine Frage ist, können Diebe im Gefängnis wählen?
Und da müssen wir bei August jetzt noch mal ein bisschen nachfragen, was er genau damit meint. Und darum ist er jetzt dabei. Hallo August.
Hi.
Wählen Zitroneneis oder Erdbeereis oder welches wählen?
Die Politiker.
Ah, wie bist du denn auf die Frage gekommen?
Ich habe so einen Film geguckt und da waren Wahlen und genau, und dann bin ich auf die Idee gekommen.
Was denkst du denn selber?
Ich weiß nicht, noch nicht so.
Und jetzt sitzen im Gefängnis ja nicht nur Diebe. Ich schlage mal vor, wir fragen für alle, die im Gefängnis sitzen, ob die eigentlich, wenn zum Beispiel eine Bundestagswahl oder so ist, mitwählen dürfen. Ja. Ist das okay?
Ja.
Dann nehmen wir uns am besten mal einen Anwalt. Thomas Galli ist Rechtsanwalt, war sogar selber schon mal Gefängnisdirektor. Also der perfekte Auskunftsgeber für uns. Hallo, Herr Galli.
Hallo, Patricia und hallo, August.
Also dürfen Menschen, die wegen Diebstahl oder die überhaupt im Gefängnis sitzen, auch wählen? Und zwar nicht etwa die Eissorte, sondern politische Wahlen. Dürfen die da mitmachen?
Es ist tatsächlich so, dass in Deutschland die Gefangenen, die Inhaftierten, wählen dürfen. Die dürfen also an politischen Wahlen teilnehmen. Es gibt ganz, ganz seltene Ausnahmen, wenn jemand wegen Spionage oder solchen Dingen verurteilt worden ist, dann kann das Gericht ihm das Wahlrecht auch entziehen. Aber das ist wirklich eine absolute Ausnahme. Das heißt, Diebe oder Leute, die andere Leute geschlagen haben zum Beispiel und so, also die normalen Gefangenen, die dürfen alle an der Wahl teilnehmen.
Aber wie machen die das eigentlich? Wie gehen die denn zur Wahl? Die dürfen ja nicht raus aus dem Gefängnis. Ist dann dort ein Wahllokal?
Es gibt ein paar Gefangene, die dürfen sogar raus aus dem Gefängnis. Das wird vorher dann natürlich alles ausführlichst geprüft von der Anstalt, aber wenn die Beamten meinen, das ist jemand, der ist nicht so gefährlich und der haut auch nicht ab, dann gibt es auch einige Gefangene, die dürfen raus. Die anderen, die können an der Briefwahl teilnehmen und teilweise ist es sogar so, dass in den Anstalten eigene Wahllokale gebildet werden. Aber der Normalfall ist so die Teilnahme über die Briefwahl.
Also man darf wählen, auch wenn man im Gefängnis sitzt. Das ist das aktive Wahlrecht. Wir haben aber auch noch ein passives Wahlrecht. Das bedeutet, dass man sich selbst zur Wahl stellt, um eben von den anderen gewählt zu werden. Also kann jemand, der im Gefängnis sitzt, ein Dieb zum Beispiel, zum Bundeskanzler gewählt werden? Also hat der sein passives Wahlrecht, hat er das noch?
Beim Dieb wäre es theoretisch tatsächlich denkbar. Es ist aber so, wenn jemand schlimmere Straftaten begangen hat und auch zu mindestens einem Jahr Gefängnis verurteilt worden ist, dann verliert er sein passives Wahlrecht. Das heißt, er kann dann nicht mehr gewählt werden für 5 Jahre.
Man sagt das ja manchmal aus Spaß, ne? Dass Politiker alle ins Gefängnis gehören. Aber andersrum wäre es ja auch sehr schlecht vorstellbar, dass jemand, der im Gefängnis sitzt, unser Bundeskanzler oder Bundespräsident wäre. Es wäre fast gar nicht möglich.
Ja, das ist natürlich praktisch schwer vorstellbar, zumal bei solchen hohen Positionen. Aber was immer wieder vorkommt, ist tatsächlich, dass Leute sich für einen Stadtrat zum Beispiel bewerben, die in Haft sitzen.
Verrückt, was es alles gibt. August, hast du noch Fragen an unseren Anwalt?
Nein.
Nein. Ist deine Frage ausgiebig beantwortet worden?
Ich glaube schon.
Vielen Dank an Rechtsanwalt Thomas Galli und vielen Dank an unseren Kakadu-Hörer August. Danke an euch beide.
Danke.
Ciao.
Die Kakadu-Gemeinde ist wieder ein Stückchen schlauer und das ist gut.
Sascha, was wünschst du dir gerade am meisten?
Ich möchte wieder zurückgehen in meine Heimat. Ich will meine Familie, meine Freunde und meine Haustiere wiedersehen. Es soll einfach alles wieder normal sein,
sagt dieses ukrainische Mädchen Sascha an der Grenze zwischen der Ukraine und Polen. Gerade erst ist sie über die Grenze gekommen, geflohen aus ihrer Heimat der Ukraine, wo Krieg herrscht. Logo-Moderator Sherif berichtet gerade von der Grenze, denn immer mehr Menschen, vor allem auch Frauen und Familien mit Kindern, die fliehen wegen des Krieges, wegen der Angriffe von Russland auf die Ukraine, weil es eben in der Ukraine nicht mehr sicher ist. Und Sherif ist jetzt im Kakadu-Podcast. Hallo Sherif.
Hi.
Erklär doch nochmal, wo du bist und was an dieser Grenze eigentlich passiert zurzeit.
Also wir sind in die Grenze oder der Grenzpunkt, an dem wir gedreht haben, das ist der Grenzpunkt Medike. Und da waren wir jetzt die letzten Tage und haben uns umgeschaut, mit den Menschen gesprochen, die da in diesem Moment wirklich über die Grenze nach Polen kamen. Und das war, ja, da fehlen einem so tatsächlich so ein bisschen die Worte, weil die Menschen teilweise gesagt haben, dass sie mehrere Tage unterwegs waren, um überhaupt zur Grenze kommen zu können. Dann mussten sie an der Grenze auf der ukrainischen Seite auch oft sehr, sehr lange warten, manchmal sogar Tage. Das heißt, wenn die dann endlich in Polen sind, sind die auch wirklich durch.
Und haben natürlich Sorge über alles, was in der Ukraine passiert, Ungewissheit, was mit ihnen passiert. Wir haben eben Sascha gehört, ein Mädchen, das du getroffen hast bei deiner Recherche. Was ist denn ihre Geschichte?
Ja, Sascha und ihre Mutter sind in einer Hauruck-Aktion in Richtung Grenze aufgebrochen. Der Vater hat, weil er im Prinzip zwischen 18 und 60 Jahren alt ist, durfte er das Land nicht verlassen. Das ist eine Regel, die gerade in der Ukraine gilt, dass alle Männer, die im Alter von 18 bis 60 Jahren sind, in der Ukraine bleiben müssen. Sie dürfen das Land nicht verlassen. Der Hintergrund dahinter ist, dass man möchte, dass sie mithelfen, das Land zu verteidigen. Aber keiner ist natürlich gezwungen, mitzukämpfen. Und der Vater hat die beiden eben so nah wie möglich an die Grenze gebracht. Und dann sind sie halt weiter bis zum Grenzpunkt und hatten alles, was sie irgendwie mitnehmen konnten, in 4 kleine Taschen gepackt. Und Sascha hat mir erzählt, dass sie ja doch traurig ist, weil sie alles zurücklassen musste. Familie, Freunde, auch ihre Haustiere. Katze, Hund, hat sie mir gesagt. Aber sie weiß auch, dass sie jetzt erstmal hier in Sicherheit ist und dass sie bei Freunden unterkommen werden in der nächsten Zeit. Und dass sie aber auf jeden Fall, wie wir es ja auch gehört haben, hofft, irgendwann, hoffentlich bald, wieder zurück in die Heimat zu können.
Fliehen, das können wir alle uns ja gar nicht vorstellen, was das wirklich bedeutet. Wie kommen denn die Menschen alle nur mit ein paar Tüten, mit ein paar Koffern da an der Grenze an?
Mehr ist es wirklich nicht. Also ich habe ja wirklich viele, viele Menschen gesehen, die über die Grenze gekommen sind. Und auch in einem Aufnahmezentrum, wo wir dann gestern gedreht haben, da kommen die Menschen aus den Bussen, jeder hat einen Koffer. Mehr ist es aber auch nicht. Die hatten ja auch keine lange Zeit zu packen. Das kam ja irgendwie auf einmal. Viele Menschen in der Ukraine hatten halt wirklich nicht gedacht bis zum Schluss, dass es so weit kommt. Die Menschen haben eigentlich gedacht, das wird irgendwie noch gut gehen. Ist es dann aber leider nicht. Und deswegen waren viele, viele auch nicht vorbereitet und haben dann alles, was sie greifen konnten und in diesen Koffer packen konnten, reingepackt und sind dann los.
Die Hoffnung, bald zurückzukehren, haben wahrscheinlich die meisten. Du hattest auch schon gesagt, viele wie Sascha kommen jetzt erstmal auch bei Freunden oder Verwandten unter und auch die ganze Welle der Hilfsbereitschaft für Unterkünfte ist angerollt und alle finden hoffentlich wenigstens erstmal einen guten Platz. Vielen Dank an der Stelle, Scherif. Ansonsten im Kika-Fernsehen bei den Nachrichten, bei Logo zu sehen, aber im Moment an der ukrainisch-polnischen Grenze, um dort von der Situation der Flüchtenden zu berichten. Und das sind eben auch viele Kinder, die dabei sind. Danke, Scherif.
Danke euch.
So, und was sonst so in der Welt los ist, das hört ihr jetzt in den Kakadu-Nachrichten mit Ilka.
Weltweit sind die Menschen schockiert über den Krieg in der Ukraine. Die allermeisten PolitikerInnen finden es falsch, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Befehl gegeben hat, das Nachbarland Ukraine zu überfallen. Am vergangenen Sonntag ist der Deutsche Bundestag in Berlin zu einer Sondersitzung zusammengekommen und hat erklärt, dass Deutschland fest und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine stehe. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, so etwas wie diesen Krieg habe es in Europa lange Zeit nicht mehr gegeben. Wir würden gerade eine Zeitenwende erleben.
Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Der Kanzler betonte, dass Putin mit diesem kaltblütigen Angriffskrieg die Zeit zurückdrehen wolle und dass Deutschland nun die Kraft aufbringen müsse, dem russischen Präsidenten Grenzen zu setzen. Scholz rechtfertigte damit auch die Entscheidung der Bundesregierung, der Ukraine Waffen zu liefern. Außenministerin Annalena Baerbock.
Vor wenigen Wochen noch habe ich hier in diesem Saal zum Thema Waffenlieferung gesagt, dass man seine außenpolitische 180-Grad-Wendung im richtigen Moment und bei vollem Bewusstsein treffen muss. Jetzt ist, so traurig es ist, der Moment dafür.
WetterexpertInnen sprechen vom nassesten Sommer seit 30 Jahren in Australien. Der ganze Starkregen hat katastrophale Auswirkungen. Eine ganze Woche lang hatte es im Osten des Landes ununterbrochen und sinnflutartig geregnet, sodass mehrere Flüsse über die Ufer getreten sind und ganze Städte meterhoch überschwemmt haben. Zehntausende verzweifelte AustralierInnen mussten flüchten und ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Viele Menschen suchten auf ihren Hausdächern und auf Brücken Schutz vor den Wassermassen. Mit Hubschraubern und Booten konnten sie gerettet werden. Wasser kann, wie zurzeit in Australien, bedrohlich und zerstörerisch sein. Wasser ist aber gleichzeitig auch lebenswichtig und wir müssen vor allem unsere Meere und auch die MeeresbewohnerInnen beschützen. Wie klingt es eigentlich am Meeresgrund? Berühmt sind natürlich die markanten Walgesänge. Wale, aber auch Fische, Krustentiere und andere Lebewesen geben oft überraschende Laute von sich beim Fressen, Schwimmen oder Kriechen oder wenn sie ihr Revier verteidigen. Mit einer neuen weltweiten Soundplattform wollen MeeresforscherInnen nun das Leben in den Ozeanen und anderen Gewässern noch besser dokumentieren und damit zum Schutz der Artenvielfalt beitragen.
Nice!
Der Name des geplanten Geräuschearchivs steht schon fest und klingt selbst fast wie das Blubbern von Fischen. Glups. Das ist die Abkürzung für Global Library of Underwater Biological Sounds, also weltweite Bibliothek biologischer Unterwassergeräusche. Diese Audioplattform soll übrigens ständig erweitert werden. Über Apps und Unterwasserkameras können auch HobbytaucherInnen ihre aufgenommenen Töne einsenden. Beteiligt an dieser spannenden Höraktion ist unter anderem das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.
Und wie macht ein Kakadu unter Wasser? Blub, blub.
Na klar.
Ja, klar. Und wir sind jetzt fast am Ende. Aber stopp, stopp, stopp. Ich muss jetzt nochmal wühlen. Hier in der großen Tüte mit euren vielen Fragen an den Kakadu. Wirklich mal ganz großes Lob an euch. Ihr habt so gute Fragen. Und ich muss jetzt noch eine ziehen, die wir dann nächste Woche hier im Kakadu-Podcast-Update beantworten. Wühl, 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 wühl. So, die hier, die sieht sehr gut aus.
Hallo, ich bin die Fine. Ich komme aus Stetten auf dem Bodensee. Und meine Frage ist, warum schmeckt manches Essen und manches nicht? Mir schmeckt zum Beispiel Fisch, aber Spinat mag ich gar nicht.
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Mir schmeckt zum Beispiel jede Süßigkeit so gut und gar nicht schmeckt mir Aubergine. Da schüttelt es mich richtig. Also sind das schon wieder ganz andere Sachen als bei Fine. Ja, wie kommt das, dass uns das eine schmeckt, das andere aber nicht? Und warum ist es dann auch nochmal bei jedem von uns unterschiedlich? Das klären wir im nächsten Kakadu-Update. Wenn ihr auch Fragen an den Kakadu habt und irgendetwas immer schon mal wissen wolltet, einfach eine Sprachnachricht an Kakadus Handy schicken.
Die Nummer ist 0174 1624 523.
Und jetzt, meine Mundwinkel gehen direkt nach oben. Kakadu, was machst du denn da so ganz am Ende? Du fliegst und flatterst wie wild. Ist das etwa Sport?
Korrekt.
Ah, sehr gut. Ein bisschen Bewegung kann ja nie schaden.
Ich konnte stundenlang weitermachen.
Ja, ja, jetzt übertreib mal nicht. Kommt es etwa daher, weil ich am Anfang die Zugvögel so gelobt habe und gesagt habe, dass du ein fauler Vogel bist?
Ich weiß gar nicht, wovon du redest.
Nee, ist klar. Ich bin ja schon froh, dass du beim Thema Zugvögel nicht direkt gefragt hast, ob du am Fenster sitzen kannst. Macht's gut. Das war's. Bis bald. Und nicht vergessen, immer den Kakadu hören. Oh, der Zug fährt ab. Tschüss.
Hallo?
Sag mal, Spinnchen, kann es sein, dass du keine Lust hast, abzuwaschen?
Das sieht nur so aus.
Ach ja? Und warum sitzt du seit 2 Stunden vor deinem Rechner und bewegst dich nicht? Das ist doch offensichtlich. Du bist zu faul, abzuwaschen.
Nein, das stimmt nicht, Tiger. Das ist alles ganz anders.
Doch, meine Liebe, es ist genau so. Du sitzt vor dem Rechner, obwohl du mit Abwaschen dran bist. Spinne, du bist faul.
Nein, Tiger, du bist zu faul.
Also, jetzt mach mal halblang.
Doch. Du warst zu faul, die Klebstofftube zuzuschrauben. Und deshalb klebe ich jetzt mit allen 8 Beinen am Stuhl fest. Jetzt muss ich mich erst mal häuten, um hier wegzukommen.
Der Kinderpodcast.